trauen zu fragen, frag ich auch mal, wer ist denn heute aus Pflicht da? Das sind so, jawohl, genau. Wenigstens ein Mutiger. Das sind ja so Sachen, die, wo man da nicht so gerne beantwortet, solche Fragen. In früheren Zeiten war das ja noch viel selbstverständlicher, dass man auch aus Pflicht in den Gottesdienst gegangen ist, weil vielleicht der Nachbar geguckt hat, immer noch die Jalousien unten. Das ist heute eher so ein bisschen anders. Andererseits ist es auch manchmal schade, wenn es gar keine Pflicht gibt, weil manche sieht man im Gottesdienst ja nie, manchmal auch Mitarbeiter nicht. Wo man denkt, ha, so ein bisschen eine kleine Prise Pflicht wäre manchmal auch nicht schlecht. Die Pflicht ruft, heute unser Thema. Ich mache mal so ein paar Schlaglichter, so ein paar Zitate. Auch wenn ich selbst eine Impfung gegen Corona für mich nicht für nötig halte, sehe ich es dennoch als meine Pflicht um des Allgemeinwohlwillens. Eine weitere Aussage. Ich habe nie ausdrücklich eine Erklärung dazu unterschrieben, deutscher Staatsbürger zu sein. Ich wurde nie gefragt, ob ich das will. Da habe ich auch keine Pflichten gegenüber dem Staat. Ob ich Steuern zahle oder die Corona-Maßnahmen einhalte, ist allein meine freiwillige Entscheidung und nicht meine Pflicht. Ein weiteres Statement. Da ich nicht an Gott glaube, bin ich nicht verpflichtet, die 10 Gebote zu halten. Weiteres Statement. Ich habe mir meine Eltern nicht ausgesucht, daher bin ich nicht verpflichtet, mich im Alter um sie zu kümmern. Oder in Anlehnung an den Philosophen Immanuel Kant, der sich sehr mit dem Thema Pflicht beschäftigt hat. Eine Tat aus Pflicht heraus ist moralisch wertvoller als eine Tat aus Neigung oder Liebe. Ja, puh, eine ganze Menge unterschiedlicher Aussagen zu diesem Thema Pflicht. Versuchen wir so mal so in ganz kleinen Schritten uns da mal bei diesem Thema vorzutasten. Das Wort Pflicht kommt eigentlich nur zweimal in der Bibel vor. Eine Stelle ist 1. Korinther 7, Vers 3, wo Paulus schreibt, der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso auch die Frau dem Mann. Also gemeint ist hier diese Körperlichkeit innerhalb der Ehe. Für uns heute seltsam, denn wenn man sich vorstellt, die Körperlichkeit in einer Ehe ist eine Pflichtveranstaltung, das klingt ja nicht sehr prickelnd. Muss irgendwie eine trostlose Ehe sein. Aber die Ehe ist ja nicht unser Thema heute. Dieser Text zeigt dennoch, Pflicht setzt eigentlich ein Ja voraus. Da sind zwei Menschen, die haben sich irgendwann mal ein Ja zueinander gesagt und aus diesem Ja entstehen Pflichten. Eheliche Pflichten. Anderer Mann hat die Pflicht natürlich bei dieser Dame nicht. Das ist dem dann hoffentlich auch klar. Ein Ja setzt es voraus. Wer nicht an Gott glaubt, den kann man auch nicht dazu verpflichten, sich an die 10 Gebote zu halten oder die Worte von Jesus ernst zu nehmen. Und wer kein Ja zum Impfen hat, für den ist die Impfpflicht natürlich eher ein Impfzwang. So sagen es ja auch manche. Die Frage ist aber dennoch, setzt Pflicht wirklich immer so ein persönliches Ja voraus? Dann wäre Pflicht ja immer nur etwas ganz persönlich. Ich habe nur die Pflichten zu Dingen oder Menschen, zu denen ich Ja gesagt habe. Andere Pflichten gibt es nicht. Alles andere ist freiwillig. Es gibt aber neben diesem direkten persönlichen Ja, dass ich Ja gesagt habe und daraus Pflichten entstehen, auch ein indirektes Ja. Und das hat Gott so in seine Schöpfung hineingelegt. Man kann das an Adam und Eva schön sehen. Er hat ihnen einen Garten geschenkt. Und da dürfen sie reingehen und die Früchte genießen. Und indem sie aber die Früchte genießen und in diesem Garten wohnen, geben sie sozusagen ein indirektes Ja zu diesem Garten ab und zu dem, der diesen Garten eingerichtet hat. Es ist kein direktes Ja mit irgendeinem Vertrag oder so, oder dass sie ausdrückt, ja, wir wollen in den Garten oder so, sondern indem sie den Garten verwenden, gebrauchen, benutzen, darin leben, entsteht ein Ja und damit entstehen auch Pflichten. Eine Pflicht in dem Garten ist etwa, Gott als Schöpfer anzuerkennen. Das ist dieses Verbot, von diesem einen Baum zu essen, das markiert die Grenze zwischen Schöpfer und Geschöpf. Der Mensch soll nicht zum Maß aller Dinge werden und sich an die Stelle Gottes setzen. ist ja auch das erste Gebot, keine anderen Götter, auch nicht sich selbst an die Stelle Gottes setzen. Oder auch den Garten zu bebauen und zu bewahren. Aus diesem indirekten Ja, in dem ich diesen Garten nutze, entstehen gewisse Pflichten. Und das gilt ja auch für uns als Staatsbürger. Dieses eine Zitat, die ich vorher gebracht habe, ja, ich habe ja nie Ja dazu gesagt, deutscher Staatsbürger zu sein. Ich bin geboren worden und plötzlich war ich deutscher Staatsbürger. Kein Mensch hat mich gefragt. Aber indem ich eben das, was der Staat für seine Bürgerinnen und Bürger tut, auch nutze, die Infrastruktur, das Gesundheitswesen, dass ich die Polizei oder die Feuerwehr rufen kann oder den Rettungsdienst, indem ich das nutze, sage ich ein indirektes Ja zu dieser Staatsordnung. Wenn ich das nicht will, dann dürfte ich nicht die Polizei anrufen, wenn in meinem Haus ein Einbrecher ist. Dann muss ich das lassen, weil ich darf das da nicht tun. Ich darf nicht die Feuerwehr rufen, wenn es brennt und so etwas. Aber indem ich das tue, gebe ich ein indirektes Ja ab. Und damit entstehen auch für mich als Bürger gewisse Pflichten. Der große Streitpunkt ist natürlich jetzt, wie weit gehen die Pflichten? Oder wie weit darf ein Staat sozusagen Vorsorge für seine Bürgerinnen und Bürger treffen? Und da geht der Streit natürlich munter, turbulent immer wieder zu. Die Meinungen gehen auseinander und das ist aber auch gut so. Eine lebendige Demokratie braucht den Streit. Da muss drüber gestritten werden, ob eine Impfpflicht zu weit geht oder nicht, ob eine Wehrpflicht zu weit geht oder nicht. Ob es zu weit geht, dass man seinen Fingerabdruck beim Personalausweis abgeben muss. Ob es bei der Digitalisierung nicht auch zu weit geht, dass immer mehr Sicherheit durch zunehmende Überwachung geschieht. Das sind Dinge, die müssen in einer Gesellschaft diskutiert und da muss gestritten werden. Wie weit darf die Vorsorge des Staates gehen? Denn je mehr er sorgt, desto weniger individuelle Freiheit gibt es. Das ist ein Streitpunkt. Jedenfalls, es gibt auch das indirekte Ja. Man kann nicht sagen, ich habe zudem nicht Ja gesagt, ich habe also keine Pflichten. Es gibt sogar noch ein weiteres Ja, das sogenannte stellvertretende Ja. Auch das ist in der Bibel angelegt. Wir wurden ja nicht gefragt, ob wir leben wollen. Da ist also nicht jemand so kurz so im Mutterleib nochmal rumgegangen, willst du überhaupt? Dann beweg dich jetzt mal oder so. Nein. Sondern das ist etwas, nach biblischem Verständnis hat das Gott für uns entschieden. Ich will, dass du lebst. Das ist sozusagen mein Liebeswille. Ich finde es schön, dass du da bist. Ich möchte, dass du hier bist. Er hat selber stellvertretend zu unserem Leben sein Ja gesprochen, hat es dann durch Jesus auch nochmal deutlich bekräftigt. Und obwohl wir selber nicht Ja gesagt haben, gibt es jetzt da auch eine Pflicht. Dem Gott zu unserem Leben Ja gesagt, gilt für uns jetzt dieses Leben auch anzunehmen, zu bewahren, zu schützen, nicht einfach wegzuwerfen oder das Leben anderer zu zerstören oder das eigene Leben zu zerstören. Das Gleiche gilt ja auch für die Familie, haben wir uns ja auch nicht ausgesucht. Auch das hat sozusagen Gott für uns entschieden, du bist in diese Familie hineingeboren, mit diesen Eltern, mit diesen Geschwistern, das mag manchmal eine Last sein, aber so ist es. Das hat Gott für uns entschieden und dieses stellvertretende Ja beinhaltet jetzt trotzdem eine Pflicht, dass wir Vater und Mutter ehren sollen, auch wenn man sie sich nicht selbst ausgesucht hat. Oder dass sich eben die Eltern um die Kinder kümmern, obwohl man sich vielleicht manchmal sich ein Kind auch anders wünscht, als es so ist, wie es ist. Und von diesem Hintergrund aus, von diesem in der Bibel schon angelegten Hintergrund, auch ein stellvertretendes Ja kann Pflichten für mich bedeuten, geht auch unser Staat davon aus, dass man nicht erst seine Zugehörigkeit als deutscher Staatsbürger erklären muss. Das gilt automatisch. Also, Pflichten setzen in irgendeiner Weise ein Ja voraus. Ein persönliches, direktes oder ein indirektes oder dass ein anderer dieses Ja für mich gesprochen hat. Jetzt kommt aber ein großes Aber. Jetzt blicken wir auf die zweite Stelle, wo Pflicht in der Bibel vorkommt. Nämlich in Römer 4, da müsste man jetzt die ersten Verse alle lesen. Da geht es um diese Frage, werden wir vor Gott gerecht durch die Werke des Gesetzes oder durch Gnade? Und das diskutiert Paulus am Beispiel von Abraham, ist der durch gute Taten sozusagen vor Gott gerecht geworden oder eben als Geschenk von Gott, als Gnade, durch den Glauben. Und in diesem Zusammenhang erwähnt Paulus auch einmal das Wort Pflicht, und zwar stellt er das Pflicht auf die Seite der Werke und nicht auf die Seite der Gnade. Pflicht gehört also eigentlich auf diese Seite, die eigentlich nicht der richtige Weg ist, um vor Gott gerecht zu werden. Durch Pflichterfüllung kommen wir nicht in den Himmel. In 1. Korinther 13 geht Paulus sogar noch weiter, indem er sagt, nur was aus Liebe geschieht, was ich aus Liebe tue, hat vor Gott auch einen Wert oder hat vor Gott Bestand. Also wenn ich etwas aus Pflicht tue, aber es ist gar keine Liebe dabei, dann zählt das eigentlich nicht. Wir haben ja eigentlich einen ganz revolutionären Gedanken, dass wir Menschen nicht mehr etwas unter Druck oder so machen, sondern aus Freude, aus Liebe heraus soll unser Tun geschehen. Was Paulus hier schreibt, entspricht Jesus, indem er die Gottesliebe, die Nächstenliebe, die Feindesliebe, immer das Wort Liebe ins Zentrum rückt. Immer geht es um Liebe. Und in Römer 13 sagt Paulus, die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Also wenn man die 10 Gebote nur hält, so aus Pflicht heraus, steht halt da, also muss ich es machen, ob es mir passt oder nicht, dann ist das eigentlich keine wirkliche Erfüllung dieser Gebote. Dahinter steckt die Vorstellung, wer wirklich von Gottes Liebe vollgestopft ist. Wenn der Glaube wirklich eine lebendige Liebesbeziehung ist, dann braucht es eigentlich gar keine Pflichten und gar keine Gebote, weil die Liebe uns anleitet, das Richtige zu tun. Wer vollgepumpt ist mit der Liebe Gottes, der weiß, dass er einen anderen Menschen nicht umbringen kann. Oder dass er in seine Ehe fremd geht. Oder dass man andere Dinge oder Menschen über Gott stellt, der doch so viel für uns getan hat. Wenn man das so hört, kann man den Eindruck haben, ja, spielt dann eine Pflicht ja doch gar keine Rolle für uns Christen? Ist Pflicht sogar vielleicht sogar etwas Unchristliches? So wie die Pharisäer, die Jesus ja immer wieder kritisiert hat, das waren ja wirklich so Leute, die haben eine ganze Latte frommer Pflichten erfüllt und das muss man tun und das muss man tun und das muss man das und das und das. Und Jesus hat ihnen immer wieder auch vorgeworfen, ja, wo ist denn sozusagen euer Herz? Wo seht ihr denn wirklich auf das, was die Menschen bewegt? Die fromme Gesetzlichkeit, die es nicht nur bei den Pharisäern gab, sondern die sich auch durch die Kirchengeschichte zieht. Und vielleicht hat mancher das auch so mitbekommen in seiner Kindheit oder wie, auch so dieses man muss, man muss, man muss. Auf jeden Fall ist klar, Jesus möchte das Christsein, das Nachfolge etwas mit Liebe und Freude zu tun hat. Und nicht, dass man morgens aufwacht und denkt, puh, jetzt ist endlich mal Wochenende, jetzt kommen die ganzen christlichen Pflichten. Oh. Nicht, dass immer Druck da ist, ein schweres Joch. Der Glaube soll nicht irgendwie etwas sein, was uns niederdrückt. In Römer 8 schreibt Paulus, ihr habt nicht einen Sklavengeist empfangen, dass ihr abermals Angst haben müsst, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, sodass ihr rufen dürft, Abba, Papa, lieber Vater. Also, genau genommen ist die Pflicht eigentlich passé für Christen. Zumindest im Blick auf den Glauben, im Blick auf unsere Rechtfertigung, wie es heißt, im Blick darauf, die Gemeinschaft mit Gott zu haben. Insofern gibt es ja diesen schönen, humorvollen Spruch, die Pflicht ruft, sagt ihr, ich rufe zurück. Hat jetzt also die Pflicht für Christen überhaupt keine Bedeutung mehr? Nun muss man ja zunächst einmal sagen, Liebe und Pflicht müssen ja keine Gegensätze sein. Das Wort Pflicht kommt eigentlich vom Wort pflegen. Und pflegen bedeutet seine Urbedeutung für etwas einstehen. Also wenn man so einen Blumentopf auf dem Fenstersims hat und den möchte man pflegen, so einen Blumenstock oder so, man tritt man für den ein und guckt dafür, dass es dem gut geht. Und bei Menschen natürlich genauso. Pflicht und Pflegen und Pflegen, da merkt man, das ist schon etwas, da ist schon so ein bisschen Liebe drin, wenn man jemanden sich für jemanden eintritt, für jemanden einsetzt. Pflicht kann auch etwas mit Liebe zu tun haben, dass zwei Menschen, die sich mögen, sagen, okay, wir machen jede Woche einen Abendtermin, wo wir Zeit uns füreinander nehmen. Das ist zwar dann auch irgendwie eine Art Pflichtveranstaltung, aber es hat eben auch, es ist Ausdruck der Liebe dieser beiden. Wenn man eine Jungschar leitet, dann übernimmt man da in gewisser Weise auch eine Pflicht. Kann nicht sein, dass man jetzt jeden Freitag sich überlegt, gehe ich jetzt dahin als Jungscharleiter oder nicht. Wow. Und trotzdem, es ist ja auch etwas Erfüllendes, dann mit diesen Kindern und dann diese Botschaft weiterzugeben oder auch mit Erwachsenenarbeit, wie auch immer. Liebe und Pflicht müssen nicht auseinanderfallen. Aber es kann eben auseinanderfallen. Was ist denn, wenn man als Christ sieht, da ist jemand in Not und dem müsste ich eigentlich helfen, aber ich will gar nicht, weil ich diesen Menschen unangenehm finde. Ich will keine Zeit investieren für den. Nee, puh, den mag ich halt einfach nicht. Was ist dann? Lässt man es dann einfach und beruft sich auf Paulus und sagt, ja, ich habe halt keine Liebe, also kann ich leider jetzt nichts machen. Ich kann ja mal rumrufen über WhatsApp, ob irgendjemand gerade Liebe in sich spürt. Ja, sich hoffentlich jemand melden. Ich möchte ein Bild verwenden. Es gibt ja heute so viele, so diese Hochseilgärten oder Kletterwald. Das heißt, da gibt es hohe Bäume. Die Bäume werden nicht mehr dazu benutzt, dass man ehrfürchtig hochblickt, sondern man will selber da hoch. Das ist das Tolle an Hochseilgärten. Und dann will man sogar noch von einem Baum zum anderen über einen schrecklichen Abgrund. Und dann ist da vielleicht nur ein dünnes Seil zwischen den beiden Bäumen gespannt. Das sind so die Hypes unserer modernen Zeit. Ne? Und dann klettert man da so irgendwie drüber. Ja? Sehen wir mal an, dieses Seil zwischen den beiden Bäumen, das ist die Liebe. Und der Boden unten, wo man runterguckt und denkt, da will ich aber nicht landen, das ist die Lieblosigkeit. Und jetzt marschiert man los, noch von Baum zu Baum, das ist eigentlich so der Weg der Liebe. Das ist eigentlich so, wie wir als Christen leben sollen. Und im Himmel wird es auch keine Pflichten mehr geben. Wir werden im Himmel nichts mehr aus Pflicht tun oder weil wir irgendwie denken, ah, das hat jetzt halt Gott gesagt. Sondern wird man es auch Freude tun, aus Liebe heraus. Aber wir leben eben noch nicht im Himmel. Wir leben in einer sogenannten gefallenen Welt. Das heißt auch, wir Christen werden immer wieder von der Lieblosigkeit infiziert. Die greift immer wieder nach uns. Die überwältigt uns auch immer wieder. Und da ist es gut, dass es auch die Pflicht gibt. Die Pflicht ist sozusagen die Sicherheitsleine. Also so Hochseilgarten, wenn man sich da nicht irgendwie absichert, das ist wie beim Bergsteigen, manche machen das ohne Sicherheit, aber sondern da wird man ja sogar doppelt gesichert in so einem Hochseilgarten. Da gibt es eine Sicherheitsleine. Das heißt, wenn man von diesem dünnen Seil runterfällt, stürzt man nicht ins Bodenlose, in die Lieblosigkeit, sondern man fällt in diese Sicherheitsleine hält einen fest. Und diese Sicherheitsleine ist sozusagen die Pflicht. Die Pflicht hat in unserer gefallenen Welt eine gute Aufgabe. Weil unsere Liebe oft so schwach ist, brauchen wir etwas, was uns dennoch in Bewegung setzt, weil die Not in der Welt ist groß. Und das ist sozusagen diese Sicherheitsleine. Aber das darf eben nicht das Absolute werden. Man geht ja auch nicht in einen Hochseilgarten, um sich dauernd in die Sicherheitsleine fallen zu lassen. Ich weiß, vielleicht macht das auch Spaß. Keine Ahnung. Aber das ist ja nicht das Ziel. Man will den Parcours bewältigen. Diesen Weg der Liebe zu gehen, das wollen wir als Christen ja auch. Und das andere ist eher so ein Notbehelf, so ein Halt, dass wir sagen, okay, da ist jemand in Not und der ist mir vielleicht unangenehm, aber ich tue jetzt trotzdem was. Ich bete für den, ich gehe doch hin, ich nehme mir Zeit. Und manchmal kann es sogar geschehen, dass eine Pflicht zur Liebe führt. Deshalb, wenn Sie keine Lust haben, in den Gottesdienst gehen, Sonntagmorgens, gehen Sie hin. Weil der Pfarrer hat gesagt, aus Pflicht kann auch manchmal Liebe entstehen. Dazu ein Beispiel von einem Schweizer, der viel auf YouTube unterwegs ist. YouTube-Blogger nennt man die. Dennis Bitterly heißt der. Und da lese ich zum Schluss so einen persönlichen Bericht, wie er sozusagen von der Pflicht zur Liebe gekommen ist. Ich bin in einem christlichen Umfeld aufgewachsen und hörte in der Kirche immer wieder, dass es wichtig ist, in der Bibel zu lesen. Dass das eben zum christlichen Glauben dazugehört. Aber als Kind fand ich die Bibel anstrengend. Und ein paar Jahre später dachte ich, ja, jetzt lese ich das Ding einfach mal durch, dann habe ich wenigstens meine Pflicht getan, dass man einmal als Christ wenigstens einmal im Leben die Bibel durchgelesen hat. Well, macht man doch. Also nahm ich mir jeden Tag mehrere Kapitel vor, bis ich endlich mal durch war und danach war die Bibel also für mich abgehakt, Pflicht erfüllt. Auch ohne die Bibel glaubte ich fest an Jesus, war auch in der Kirche aktiv, ich predigte sogar manchmal, aber ohne das Wort Gottes wirklich zu kennen. Für die Predigten schaute ich schon ab und zu mal in die Bibel rein, damit ich wenigstens ein bisschen was von der Bibel erzählen konnte. Ich meinte es wirklich ernst mit Gott und fing nun an, mir jeden Morgen Zeit für ihn zu nehmen. Ich las dann ein paar Sätze in der Bibel, betete danach für meine Anliegen und für Menschen, die ich kannte. Ich nahm mir auch Zeit zu hören, ob Gott mir etwas zu sagen hat. 2 Wochen später, nachdem ich das begonnen hatte, passierte etwas Komisches, was ich so noch nie erlebt hatte. Ich hatte eine Vision und ich sah ein Haus. Die oberste Etage war sehr instabil und der Boden schwang. Dazu schoss mir durch den Kopf 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 7. Ich wusste natürlich nicht, was da steht. Ich kannte die Bibel ja kaum. Aber als ich die Stelle aufschlug, stand dort: Sie wollen Gesetzeslehrer sein, aber sie haben keine Ahnung von dem, was sie so kühl behaupten. Mir war sofort klar, was Gott mir hier sagen will. Ich versuchte anderen zu erklären, wer Gott ist, aber ich kannte sein Wort nicht. Das war paradox und das konnte so nicht gehen. So fing ich an, wieder in der Bibel zu lesen. Aber jetzt war es anders als früher. Der Heilige Geist wehte über die Seiten und machte das Wort für mich lebendig. Und ich fing an zu staunen. Ich las, dass Jesus einen Blinden geheilt hat. Und dann las ich, dass Gott derselbe ist, gestern, heute und morgen. Plötzlich begriff ich innerlich, dass das ja bedeutet, dass Gott auch heute heilen kann, dass er all die Wunder auch in meinem Leben tun kann. Mit einem Mal wurde die Bibel total spannend und lebensnah. Wenn ich heute in der Bibel lese, tue ich das nicht mehr aus einem Pflichtgefühl heraus, sondern weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Gott durch sein Wort zu mir spricht, mich verändert und mir Glauben, Mut und Hoffnung schenkt. Und das dürfen wir auch erleben und erleben es hoffentlich auch immer wieder. Amen. Leben